Ja, vielen Dank. Ihr seht, ich bin unglaublich wichtig. Ich habe zwei Mikrofone, zwei Rechner, zwei Flaschen Wasser. Willkommen dann zu der Session heute. Ich habe zwei Rechner, keiner funktioniert. Ich habe den Vortrag nochmal umbenannt und umgebaut. Meine erste Version hieß Rechte und Pflichten des agilen Teams. Das ist das, was auch im Programm steht. Und Rechte und Pflichten habe ich angefangen, den Vortrag aufzumalen und die Folien zu schreiben. Und dann habe ich festgestellt, der Vortrag wird genauso langweilig, wie der Titel klingt. Ich muss ihn umbauen. Ich muss ihn umbenennen und umbauen. Und vielleicht ein bisschen fokussieren auf das Wichtige. Das Wichtige, was ein agiles Team ausmacht. Und das sind die Skills, das ist die Arbeitsweise und die Umgebung. Vielleicht sollte ich noch eine zweite Geschichte erzählen, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Jemand hat gesagt, ich trainiere Scrum Master und Product Owner. Und wenn ich Scrum Master und Product Owner trainiere, da erzähle ich immer den Leuten, was sie den Teams erzählen sollen. Und irgendwie ist es ein bisschen ineffizient, so eine Version von der stillen Post. Und dann habe ich mir überlegt, ich muss mir doch mal selber klar machen, was denn am Team wichtig ist. Am Teammitglied wichtig, am Entwickler wichtig und in dem Zusammenspiel mit anderen Rollen. Der eine Punkt, mit dem ich anfange, ist, das Team ist der eigentliche, der Handelnde in einem Projekt. Die Aufgabe des Product Owners ist, das richtige Produkt zu definieren. Die Aufgabe des Scrum Masters ist, die Impediments vom Team wegzuräumen. Die Aufgabe des Teams ist es, zuverlässig und effizient und effektiv aufs Requirements neue Product Increments zu machen. Das heißt also, das Team steht in der zentralen Stelle. Für mich ist auch noch ein Unterschied, ob das Team oder das Teammitglied in der zentralen Stelle steht. Ich glaube, da ist doch eine ganz wichtige Hund begraben. Die eine Beobachtung, die man gemacht hat, dass gute und durchschnittliche Teammitglieder eine Spannbreite von der Produktivität von irgendwo 1 zu 20 haben, wenn es hochkommt. Aber dass gute Teams unglaubliche Mengen an Reserven noch haben. Dass die besten und die produktivsten Teams, die dokumentiert sind, 2000 Mal so viel Software produziert haben wie durchschnittliche Teams. Das war das Borderlands-Team, das damals Quattro entwickelt hat. Diese Lotus 1, 2, 3 Konkurrenz. Also das Team verwandelt Anforderungen in, wie es so schön heißt, Potential Shippable Product Increments. Das kann man auch auf Deutsch übersetzen, das tue ich nicht, weil es klingt so fantastisch und ich bin so stolz darauf, dass ich es auszusprechen gelernt habe und meistens mich nicht dabei verspreche. Und da ist auch ziemlich viel drin. Es ist potenziell auslieferbar und es ist nicht irgendwas, was isoliert dasteht, sondern es ist ein Inkrement zum bestehenden Produkt. Ich habe schon gesagt, aus der Softwareentwicklungsseite ist das Team der handelnde Agent. Aus der zweiten Sicht ist das Team auch noch der zentrale handelnde Agent. Und zwar aus der Sicht der Firma. Bei Firmen ist es ja so, dass ja, man betrachtet oft erst die Angestellten. Und wenn man dann, kann man einfach sehen, da gibt es Fluktuationen, da gibt es Leute, die von hier nach da wechseln, da gibt es Leute, die befördert werden und so weiter. Und es gibt aber eine Beobachtung dabei. In dem Moment, wo es gelingt, Wissen aus einzelnen Köpfen in einen Teamdiskurs zu bringen, wird es Wissen der Firma. Dann wird es nachhaltig verfügbar und dann wird es geteilt. Und das ist eine Win-Win-Situation. Dass erstens ich erfahre was meine Kollegen wussten und meine Kollegen erfahren, was ich weiß. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass es weitergetragen werden wird. Und der dritte Aspekt, der für mich wichtig ist, ist selbstorganisiert. Es gibt Teams, die nicht selbstorganisiert sind. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Gruppe von Leuten, die in einem Raum sitzen, die gleiche Luft atmen und sich anschweigen, und einem Team, was ein gemeinsames Ziel hat und eine gemeinsame Arbeitsweise. Und die effektivsten Teams sind selbstorganisiert. Und selbstorganisiert impliziert auch, dass sie verantwortlich sind für den Erfolg. Das funktioniert dann, wenn ich alle nötigen Skills in dem Team habe. Das ist so eine Fußballmetapher. Man kann natürlich spielen, wenn der Torwart vom Platz gestellt wurde. Klar, geht. 0 zu 17 ist dann ein gutes Ergebnis. Man kann auch dafür sorgen, dass man immer erst irgendjemand anders fragt, was man für einen Spielzug machen soll. 0 zu 34 wird dann wahrscheinlich auch rausgehen. Wird man da wahrscheinlich auch rausgehen am Platz. Immer dann, wenn man reagieren muss, wenn man sich anpassen muss an Situationen, in dem Fall an die Spielzüge des Gegners oder an die Reaktion des Markts, was man auch so ähnlich bezeichnen kann, Spielzüge von Gegnern, dann muss man schnell reagieren. Dann reicht es nicht, wenn man einen Plan hat, den man durchzieht. Dann funktioniert die Command und Control nicht mehr. Jetzt habe ich das Team so stark gestresst, dass ich noch einen zweiten Punkt nochmal dahinterher schieben möchte, dass jedes Team nicht einfach eine homogene Gruppe ist, sondern dass es aus Menschen besteht, die lernen müssen, ein Team zu werden. Ein Team besteht aus Individuen. Nicht jeder einzelne Teammitglied wird gleich schnell in das Team reinwachsen. Und das heißt, was ganz wichtig ist, eine Fähigkeit, die jedes einzelne Teammitglied haben muss und die Teamleiter haben müssen, die Teamcoaches haben müssen, die Scrum Master und Product Owner haben müssen, die müssen zuhören. Sie müssen versuchen, erst zu verstehen und dann zu reden. Das heißt auch, dass man zuhören muss, wenn falsche Sachen gesagt werden. Das ist nicht nur beim Skifahren so, dass man über Fehler lernt, sondern das ist an vielen anderen Tätigkeiten auch und Programmieren gehört auch dazu. Selbstorganisierung ist harte Arbeit. Ich habe jetzt die erste Säule mal gesagt, was wichtig ist. Ich muss im Team arbeiten lernen, damit ich effektiv werde. Kooperation ist, glaube ich, eine ziemlich zentrale Sache dabei. Wenn ich zusammenarbeite auf einer Story-Ebene, dann arbeite ich mit Product Owner und Stakeholdern zusammen. Da muss ich lernen zu kommunizieren. Das ist eine Sache, die oft über das rausgeht, was im Moment von Teammitgliedern verlangt wird. Im Moment ist eine sehr einseitige Sicht, dass man sagt, ja, es gibt Leute, die zuständig sind für Kommunikation, es gibt Leute, die sind zuständig fürs Codieren und das sind zwei verschiedene Welten. Ich lehne das ab. Ich denke, dass wenn ein Team wirklich effektiv werden soll und wenn es die Fähigkeit haben soll und die Möglichkeit haben soll, sich selber zu organisieren, dass dann auch alle einzelnen, von allen Teammitgliedern erwartet wird, dass mit Stakeholdern und Product Owner kommunizieren. Das heißt auch, dass sie miteinander kommunizieren. Also ich habe öfter erlebt, dass da ein Konflikt zwischen den Interessen des Teams und den Interessen vom Testosteron der einzelnen Entwickler entstanden ist. Naja, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Morgen früh, wenn ich jetzt in der kommt, bin ich fertig. Für mich läuft es auch auf eine Maxime raus, die hier unten steht, dass ich als Teammitglied, das von mir erwartet wird, dass ich transparent bin, dass ich durchschaubar bin. Durchschaubar auch im Sinn, dass ich nicht versuche, Konfrontationen aufzubauen. Klingt das wie eine moralische Forderung? Es ist keine moralische Forderung. Es ist eine Sache von der Effizienz und davon, dass ich sage, ich möchte im Team arbeiten. Also Kopfmonopole wirken auf verschiedenen Ebenen schlecht, weil ich im Team keine Kommunikation mehr habe, weil ich bestimmte Dinge nicht mehr erledigt kriege, weil ich mir nicht gegenseitig helfen kann und dass ich das Risiko für die Möglichkeit erhöhe, dass ich tatsächlich liefern kann am Ende der Iteration oder des Sprints. Ich habe jetzt noch einen Punkt, der vielleicht erstaunt, wenn ich über Team rede, wenn ich über Entwicklerqualifikation rede. Für mich gehört es auch zu den Entwicklerqualifikationen, dass mich das Produkt interessiert. Kennt außerdem noch jemand Leute, die in einem Team, die in einem Projekt arbeiten und noch nie das fertige Produkt gesehen haben? Ich frage es nicht, wenn es irgendwie 10.000 Entwickler da sind, wo ich dann vielleicht gar keine Chance habe, aber ich habe erlebt, dass ein Entwicklungsteam und 10 Leuten, dass da 2 noch nie das fertige Produkt sich angeguckt haben, noch nie ausgeführt haben. Nee, dafür bin ich nur zuständig, ich mache nur Datenbankschema. Und die hatten konsequenterweise auch noch nie mit einem Kunden geredet, noch mit einem Angestellten des Kunden, die im gleichen Haus gesessen sind. Nee, ich gehe jetzt nur mit meinen Kollegen essen. Woher weiß ich denn, dass das Ding dann gut ist? Ich finde, das ist ein ernsthaftes Defizit in der Qualifikation, wenn ich nicht neugierig bin, wenn mich mein Produkt nicht interessiert. Und was ich als Forderung ableiten würde für die Entwickler, ist, dass ich sage, lerne systematisch mehr über deine Anwendung, über Stories, die neu zu machen sind, über Stories, die schon realisiert sind, die funktionieren. Gibt es da neue Sichten? Gibt es da vielleicht irgendwelche Fehler, die an Randbereichen aufgetreten sind, die noch niemand aufgefallen sind? Was weiß ich denn über die Benutzer? Habe ich das richtige Benutzerbild? Haben wir das richtige Benutzerbild? Das heißt, was kann ich da beitragen im Wissen über das Produkt? Und das bedeutet auch, dass ich es ganz schrecklich finde, wenn ich irgendwie in eine Situation komme, wo, oder wenn ich ein Team sehe, wo da im einen Zimmer sitzen die Entwickler, im zweiten Zimmer sitzen die Tester. Nicht, weil die dann ohne Abendessen ins Bett müssen, weil sie die Regeln verletzt haben, sondern weil es für mich auch wieder so einen Mangel an Neugierde impliziert. Die Tester testen und kriegen das irgendwie durch die Tür geworfen, in dem Fall. Oder möglichst noch über E-Mail eine Nachricht, dass was fertig ist und dass sie sich angucken können. Und die Entwickler sind ja keine Tester, die sind ein niedrigere Wesen. Woher weiß ich denn, dass das Ding funktioniert? Woher weiß ich denn, dass ich das Richtige entwickle? Ich werde neugierig. Und ich erwarte von den Entwicklern, dass sie neugierig sind und dass sie versuchen herauszufinden, was Defizite sind und was Verbesserungsmöglichkeiten sind. Das heißt, wo stehen wir, in welche Richtung wollen wir, welche Lösungen können wir machen und welche Beispiele können wir den Kunden zurückspiegeln, die selber eine vage Vorstellung haben, was sie haben wollen. Sonst geht nämlich das Blaming-Spiel los. Ja, die haben ja keinen Speck geliefert, ja, die haben Unsinn implementiert. Ihr habt da mit denen geredet? Nee, die sollen erstmal aufschreiben. So, das ist jetzt richtig eine Trivialität. Liefere wertvolle Software, toll. Wer entwickelt gern wertlose Software? Woran messe ich denn, was wertvolle Software ist? Die Antwort ist, ich kann es gar nicht selber entscheiden, was wertvoll ist. Aber das ist eine Geschichte, wo ich wirklich nach außen kooperieren muss. Ich muss mit den Stakeholdern, mit dem Product Owner, ich muss mit dem Kunden reden. Was ist denn der am wichtigsten für dich? Welche Prioritäten hast du denn? Ich muss die auch verstehen, warum er die braucht. Das heißt, ich muss mich tatsächlich dafür interessieren, nicht nur, was im Produkt drin steht, sondern dass die Sprintziele erreicht werden. Weil, was lernen wir, wenn ich irgendwie fleißig gewesen bin, im Hamsterrad gedreht habe und habe irgendwas Halbfertiges, dann ist es null wert. Das steht nur rum und stört. Erst dann, wenn ich was fertig habe, da kommt die Analogie von der Fabrik, wo ich das erst, wenn ich es auf den Lastwagen packe und eine Rechnung schreiben kann, dass es dann wertvoll wird. Die Analogie gilt bei uns auch. Und das muss ich verinnerlichen. Erreiche die Sprintziele. Verstehe, was für Businessziele und Prioritäten da sind. Und dann wiederhole ich mich jetzt, arbeite mit dem Product Owner an neuen Stories. Es gibt manchmal in irgendwelchen Scrum-Einführungsschulungen kommt das Missverständnis. Ja, es gibt ja nur eine Prioritätenliste, den Product Backlog, den verantwortet der Product Owner, also muss ich ja mit den Stakeholdern nicht mehr reden. Ich sage es dem Product Owner, der muss mit den anderen reden. Falsch. Das ist genau die Einschränkung von der Kommunikation, die ich nicht haben will, die weniger gute Ergebnisse liefert, die Neugierde einschränkt, die verhindert, dass ich das Maximale über das Produkt weiß, dass ich das Maximale über die Werte weiß, die ich schaffen will. Wer war vorhin in der Pecha Kutscher Session? Ich habe jetzt eine Session, ich habe jetzt eine Liste von Dingen noch, die sagen, was sagt mir, was wertvolle Software ist. Wie bekomme ich Feedback? In unserem Metier, wenn etwas fertig ist, also wenn ich sage, ich möchte wertvolle Software schaffen, einen guten Wertbeitrag liefern, dann heißt es, dann muss die auch erledigt sein. Und erledigt heißt nach dem Stand der Kunst, dass ich sie implementiere nach möglichst nach testgetriebener Entwicklung. Also ich schreibe einen Test, der Test schlägt fehl, die Implementierung gibt es ja noch nicht. Dann schreibe ich eine zweite Funktion, eine Funktion dazu. Jetzt läuft der Test, jetzt habe ich irgendwas. Jetzt habe ich das sloppiest solution that can possibly work, wie es schön heißt. Die schlampigste Lösung, die möglich ist. Oft, ja, manchmal, sag mal so, ich möchte ja niemanden beschuldigen, manchmal wird dann hier auch abgebrochen. Und dann schreibt man den nächsten Test. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, nochmal zu betonen, dass da noch ein dritter Schritt kam, das Refactoring, nämlich das Integrieren in die bisherige Lösung, das Rausfinden von Redundanzen, das Saubermachen, das Integrieren, das Überarbeiten des Design. Das ist jetzt Implementierung auf der kleinen, auf der Entwicklerebene. Und ich glaube, das ist jetzt inzwischen auch schon Gemeinplatz, dass man nicht sagt, ich mache jetzt 3 Wochen Entwicklung, dann 1 Woche Refactoring oder ich mache jetzt 5 Monate Entwicklung, dann machen wir 1 Woche Systemtest und Refactoring. Sondern das ist ein Zyklus von 90 Sekunden oder 5 Minuten maximal. Das ist ein ganz kurzer Zyklus, das ist nicht zu trennen. Das ist eine originäre Aufgabe, die der Entwickler mitmachen muss. Für mich ist das einer der zentralen Punkte, wo sich der Stand der Kunst in den letzten 10 Jahren weiterentwickelt hat. Vor 10 Jahren hat man noch nicht so verstanden, warum man das tun muss. Weil die Benefits, die kommen auch für verschiedene Richtungen. Ich kann erstmal sagen, für das Team, es gibt kontinuierlichen Fortschritt, ich kann sagen, was da implementiert ist. Ich kann den Business Case kann ich ziemlich gut darstellen, die Software, die ist zumindest, die Module sind in sich getestet. Das heißt also, wenn ich den Business Case präsentiere, meinen Chefs, sagen, ja, Leute, spart nicht an Tests, spart nicht an Refactoring, weil dann habt ihr die Sicherheit, dass das Team zuverlässig und effektiv aus Anforderungen Product Increments macht. Und was meine Erfahrung von der Entwicklerseite ist, man hat so einen Kollateralnutzen als Entwickler. Wenn ich so arbeite, dann ist dieser Stress weg. Muss diesen scheiß Bug, den ich schon seit vorgestern suche, muss ich heute finden, weil wir müssen liefern. Das ist ein riesen Stress weg, den ich habe. Ich glaube, viele von uns haben das schon mal gehabt. Wo ist dieser Bug? Ich habe da 600 Zeilen Code und irgendwo da drin ist ein Bug. Und um diesen Entwicklerzyklus, das rechts unten sind die Unit-Tests, gibt es einen größeren Zyklus von Akzeptanztests. Das heißt, wenn das Entwicklerteam geliefert hat, dann kann man noch die Akzeptanz testen, in einem größeren Level, also nicht die Units, sondern die Integration in einen größeren Kontext. Und da passiert auch noch was anderes. Was ich rechts unten bei den Entwicklertests und Unit-Tests, was ich da kritisiere, ist die Implementierung. Und was ich nach der Lieferung in einem Akzeptanztest kritisiere, ist die Lieferung, aber auch die Lösung. Habe ich das Richtige entwickelt? Habe ich da tatsächlich was den Business Case erfüllt? Weil da kann ich die Oberfläche anschließen und sagen, die Maske ist völlig unsinnig. Und nach dem Liefern gibt es eine Sache, das Diskutieren. Und aus dem Diskutieren destilliere ich neue Anforderungen. Das ist das Acceptance-Test-Driven Development Cycle Model von Jim Shaw mit Changes von Grigori Melnik, Brian Marek und Elizabeth Hendrickson. Das ist im Moment so die Formulierung, die man sagt, das ist eigentlich die moderne Art, wie entwickelt wird. Jetzt kann ich mich hinstellen und sagen, jetzt habe ich doch alles getan. Die Entwickler arbeiten in kleinen Zyklen, inzwischen gibt es größere Zyklen, da arbeiten Entwicklertester und Kunden zusammen und prüfen das Produkt, nicht nur die Implementierung. Jetzt ist doch alles in Ordnung, jetzt haben wir das alles automatisiert, jetzt laufen jetzt alle Skripte ab. Ich warne einfach davor, weil das wieder ein Fall ist, wo ich aufhöre, neugierig zu sein. Es gibt immer eine dritte Sache. Es gibt die Frage, welche Dinge weiß ich noch nicht über Software? Welche Fälle habe ich mir noch nie überlegt, wo bin ich noch nie drauf gekommen, dass da ein Problem sein könnte? Das heißt, wenn ich Akzeptanztests automatisiere, heißt es nicht, dass die Tester arbeitslos sind, sondern die Tester die Freiheit bekommen, zusätzliche Tests zu machen, neugierig zu sein, zu spielen, zu experimentieren, abseitige Sachen auszubauen, den Super-DAO zu simulieren. Und zweitens muss ich die Tests auch ausführen, alte, neue Tests. Alle müssen das. Entwickler, Tester, Kunden, muss neugierig bleiben. Und aus diesen zwei Tätigkeiten kommen kontinuierlich immer wieder neue Tests. Und die packe ich dann wieder in die automatisierten Akzeptanztests. Das heißt, ich habe drei Dinge, die notwendig sind, damit ich sagen kann, etwas ist fertig und etwas ist wertvoll. Und ich bekomme ein Feedback über den Stand, an dem ich stehe. Was ich muss implementiert haben, ist der TDD-Cycle. Ich muss es getestet haben, das ist der Acceptance-Test-Driven-Development-Cycle. Und ich muss explorativ damit gearbeitet haben, ich muss ausprobiert haben, ich muss neugierig geblieben sein. Ich darf nicht eine Situation haben, dass ich sage, ja, es ist jetzt 7 Monate her, dass diesen Code ein Stück, dass dieser Code von lebenden Menschen angeguckt wurde. Das kann nämlich auch noch passieren, ne? Dass die Tests irgendwie vor sich hin erodieren und niemand bemerkt es. Das verstehe ich im Moment mit dem, was, oder das erwarte ich von dem Team und von dem Entwickler, wenn ich sage, wertvolle Software zu liefern. Und das sind die Argumente, mit denen ich den Nutzen beschreiben würde. Ich hänge nicht mehr fest. Ich habe ganz kleine Schritte. Ich werfe das Zeug wenn ich festhänge, werfe ich es sofort wieder weg. Ich versuche nicht irgendwo mit Gewalt irgendwas zum Laufen zu bringen, was irgendwo inkonsistent ist. Ich werfe sofort wieder weg und ich bin sicher, das Produkt läuft. Das Team erfüllt seine Verpflichtung, aus Requirements Increments im Produkt zu machen. Wenn ich das nicht mache, dann häufe ich was auf, was man technologische Schulden nennt. Und wie im richtigen Leben, Schulden muss man bezahlen und normalerweise muss man für Schulden auch Zinsen zahlen. Das ist mein Standardargument, wenn jemand sagt, wir haben keine Zeit zum Testen. Es gibt immer noch Leute, die mit dem Argument kommen. Das ist unglaublich. Das Argument ist so blöd, es kommen immer noch Leute mit dem Argument. Ich halte es nicht aus, aber es ist so. Also, Schulden muss man bezahlen und häuft keine technologischen Schulden auf, würde ich sagen. Jetzt fragt ihr mich, du hast uns in den Vortrag gelockt mit der Frage Developer Skills. Und was waren denn jetzt die Skills dabei? Und warum ist es so breit, was dazugehört? Ein Grund, den ich habe, ist, ich habe angefangen, mal aufzulisten technische Skills und habe dann festgestellt, das wird alles zu eng. Das funktioniert nicht in sich, weil agile Entwickler haben eine breitere Verpflichtung, müssen mehr Fähigkeiten haben und mehr Dinge betrachten und müssen, um ihre Verpflichtung einzulösen, auch anders aufgestellt werden als die Leute, die in dem, sagen wir, im Hamsterrad sitzen und Anweisungen entgegennehmen wollen. Und ich bin jetzt nicht alleine in dieser Diskussion, die ist seit Anfang des Jahres ist sie ziemlich virulent geworden. Und zwar hat es angefangen, als die Scrum Alliance diskutiert hat, ob sie sowas wie eine Certified Scrum Developer entwickeln will. Und da haben die angefangen, mal eine Liste von Fähigkeiten aufzustellen. Und das hat dann richtig so die Wurmkiste aufgemacht. Das ist ziemlich explodiert. Es sind alle möglichen Aggressionen hochgekommen. Wer was falsch macht und wer schon immer was falsch gemacht hat. Und daraus hat sich dann auch nach einer Weile hat sich das auch sehr produktiv umgewendet. Was dann passiert ist, ist, dass auf der Konferenz Agile 2009 gab es eine Session über Agile Developer Skills. Und die Leute, das waren so verschiedene Größen aus dem Scrum-Bereich, aus dem XP-Bereich, also nicht nur jetzt so die Scrum Alliance gegen den Rest der Welt, sondern wirklich eine breit gestreute Gruppe von Berühmtheiten. Die haben dann ein Modell aufgeschrieben, das nennen sie The Seven Pillars, die sieben Säulen der Agile Developer Skills. Und das sind, wenn ich da mal oben anfange, Product Sense, ich muss mich für das Produkt interessieren, Business Value, Collaboration, Supportive Culture, Confidence, Technical Excellence und Self-Improvement. Also die war nicht so, dass dann die Scrum-Leute gesagt haben, die müssen alle Scrum-Master werden und die XP-Leute, die müssen alle TTT machen. Die haben alle verstanden, das müssen verschiedene Dimensionen sein. Und das ist im Moment so der Ausgangspunkt für eine sehr intensive Diskussion, über das, was gehört dazu, dass man sagen kann, Agile Developer Skills. Das Civil Seven Pillars ist im Moment so eine Formulierung, von der man ausgeht. Wo das jetzt noch herkommt, dieses Bild, ist, dass man um diese Struktur auch sowas machen kann wie eine Retrospektive. Dass man so ein Spinnendiagramm machen kann, sagen, wo stehen wir denn in den verschiedenen Sichten. Und dann wird es wirklich interessant für mich. Ich kann sagen, wir sind in Collaboration, sind wir ganz gut. Business Value sind wir auch ganz gut, aber von Produkt hat bei uns keiner eine Ahnung. Dann gibt es so eine Spinne mit einem ganz charakteristischen Bild. Das ist ziemlich visuell begreifbar, wie das Team sich einschätzt. Oder man kann, wenn man so diese Dimension noch nimmt, wie stark ist was betont. Man kann sagen, ein bestimmtes Kursprogramm kann ich bewerten. Ein Kursprogramm, was rein auf Technik ausgeht, das kriegt dann hier die beste Punktzahl und Rest kriegt es null. Oder es gibt ein Kursprogramm, was breit ist, was mehrere von den Grundtechniken bringt, aber nicht wirklich in die Tiefe von der Produktentwicklung geht. Der Wert für mich ist dabei, dass das eine Chance ist, dass ich so eine gemeinsame Sprache in der agilen Community rausbilden könnte über Qualifikationen, über Self-Assessment und über die Bewertung von Kursangeboten, die Bewertung von allen möglichen Dingen. Und das Self-Assessment ist ein ziemlich wichtiger Punkt auch noch deshalb, weil das ging dann wieder zurück auf diese ursprüngliche Sache, die ich erzählt habe, dieses Certified Scrum Developer. wo dann in der Scrum Alliance dann gesagt wird, jetzt wollen wir erstmal das für Self-Assessment verwenden. Das mit dem Zertifizieren ist erstmal, warten wir mal ab, was für Erfahrungen es da gibt. Weil einfach jetzt nur was dann Zertifizierungsklotz dahinzustellen, das ist nicht wirklich das, was der Geist von Agile ausmacht. Und wenn ich jetzt die Inhalte angucke, dann ist es ziemlich auch diametral entgegengesetzt. Self-Assessment, wie man das nutzen kann. Und da komme ich wieder auf den Begriff Craftsmanship zurück oder Handwerk. Und der Anspruch von einem Handwerker im Mittelalter war ja, dass er das gesamte Wissen seiner Zunft in seinem Kopf vereinigt, dass er alles weiß. Über, hier über, was macht er da, irgendwie Holzbearbeiten. Das war auch so bis ins ausgehende 19. Jahrhundert. Und dann hat sich das in dieser ganzen Metapher der industriellen Massenproduktion aufgelöst. Und diese Metapher der industriellen Massenproduktion, wo jeder nur ein Rädchen in der Maschine ist, das haben wir übernommen in die Softwareproduktion als Grundidee. Diese Art, Qualifikation zu definieren, ich mag mein Produkt, ich interessiere mich für Wertschöpfung, ich habe Collaboration-Fähigkeiten, ich mache kontinuierliche Selbstverbesserung, das ist wie ein Weg zurück aus dieser Sackgasse. Und wenn wir unsere Arbeitskraft weiterhin gut vermarkten wollen, dann ist das ein ziemlich zentraler Weg, dass man nicht sagt, ich bin ein Rädchen in einer .NET-Maschine und nächste Woche kommt die neue Version raus und darin bin ich nicht geschult und werde deshalb arbeitslos. Ich gebe zu, das war ja sehr polemisch. Aber ich muss permanent an mir arbeiten und zwar in allen diesen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, Stefan hat heute Morgen das vorgestellt, seine Initiative mit dem Agile Craftsmanship. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Der Bob Martin, der Autor von diesem Buch, der hat sich vor einem guten Jahr, hat er sich mal in seinem Blog darüber aufgeregt, hat gesagt, wenn man diese agilen Prinzipien, die im agilen Manifest drin stehen, alle behandelt, dann kann man trotzdem noch Crap produzieren, Mist produzieren. Und dann hat er gesagt, man müsste eigentlich ein fünftes Element dazu nehmen, Craftsmanship over Crap. Ja, da hat er es in den zweiten Block hinterhergeschoben und hat gesagt, das passt jetzt in der Formulierung nicht so dazu. Er sagt, Craftsmanship over Execution. Also Handwerkskunst über Ausführen von Anweisungen. Die meisten Softwareentwicklungsteams führen nur aus, aber sie kümmern sich nicht drum. Das ist ihnen nicht wichtig, was sie machen. Und dann hier, we value execution, but we value craftsmanship more. Und das wäre so seine, ich weiß nicht, wie ernst er das gemeint hat, war so eine Idee für eine Ergänzung von einem agilen Manifest. Er sagt, wir müssen auch qualitativ gute Arbeit machen. Und für mich ist das eine ziemlich gute Motivation für viele Entwickler. Weil die Entwickler, die ich kenne, die sind deshalb Entwickler geworden, weil sie Software lieben und weil sie stolz sein wollen auf ihre Arbeit. Und dazu müssen sie auch breiter sich aufstellen, dazu müssen sie sich auch links und rechts gucken. Das ist in manchen Bereichen einfacher als in anderen. Wenn wir über Agile Design reden, was ich nicht so weit vertiefen möchte, da ist es komplizierter, als wenn ich nur über Tests und Development rede. Da muss ich länger lernen, bis ich da auch fit bin und Agile Design bewerten kann. Aber wenn ich im Team Agile Design bewerten will, also Entscheidungen auf einer größeren Granularitätsebene treffen will, dann heißt es, ich muss mich kontinuierlich weiterbilden und muss die Fähigkeiten dazu bekommen. Und Agile Design und Refactoring hat ziemlich viel damit zu tun mit dieser Anwendung von diesem Pfadfinderprinzip. Am Anfang fand ich das ziemlich, naja, gut. Aber je öfter ich das höre und auch erzähle, umso besser finde ich es. Verlasse den Code besser, als du ihn vorgefunden hast. Und verbessere dich kontinuierlich selber. Das heißt auch, kennt ihr die Seite? Ja, das geht auch, einmal geht es darum, um Clean Code. Und zweitens, und das finde ich mindestens genauso wichtig an der Seite, geht es darum, eine Organisation zu finden, wie verbessere ich mich und meinen Code kontinuierlich weiter. Wie arbeite ich an mir, an meinen Fähigkeiten, Code zu entwickeln? Das heißt, ich gucke raus aus der Box. Ja, ich gehe nicht die Hierarchie nach oben und frage den Chef, ob ich besseren Code entwickeln darf, sondern ich mache es mit den Kollegen. Graswurzelinitiativen, horizontale Kommunikation, neue Ideen entwickeln, auch wenn ich es nicht darf. Guckt euch das mal an, das ist wirklich ein toller Ansatz, kontinuierlich was sich weiterzuentwickeln. Und damit hat man auch so eine Instanz von Inspect and Adapt. Ich entwickle mich weiter, ich habe die Idee, mich weiterzuentwickeln, in allen diesen sieben Pillars oder sieben Säulen der Softwareentwicklung. Und das ist der Lemming Cycle. Das ist unsere Anwendung von dem Inspect and Adapt auf, oder wenn man sagen will, Feedback-Zyklus. Und der heißt, dass ich einen Schritt plane, dass ich ihn ausführe, dass ich prüfe, wo ich stehe und dann ändere. Das ist eine Abstraktion von dem, was ich vorher gesagt habe. Ich entwickle was und prüfe es und dann kann ich nochmal anfangen, sagen wir, meine Arbeitsweise zu verbessern. Und verbessern, das ist eine Darstellung von dem Scrum, von der Scrum-Instanz, von dem agilen Prozess. Also ich habe einen Product Backlog, den kommt in Sprint Planning rein. Im Sprint Planning wird der Sprint Backlog durchgeführt und im Sprint wird gearbeitet. Und am Ende vom Sprint passieren es zwei Dinge. Ich gehe jetzt da nach oben und sage, im Review wird das Produkt verbessert und bewertet. Und in der Retrospektive wird die Fähigkeit des Teams verbessert. Und jedes geht wieder in die, als Feedback in die zwei Sichten ein, das Produkt und das Team. Ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir nur die obere Hälfte betrachten, wenn wir nur das Produkt angucken, wenn wir nur über Techniken reden. Wir müssen es beide integriert sehen. Wir müssen sagen, wir müssen diesen Rhythmus halten. Wir müssen sagen, wir machen Retrospektiven, wir haben Reviews und wir haben eine tägliche Synchronisation im Team. Und wir müssen die Regeln gestalten. Jeder Einzelne von uns. Und das ist auch eine Sache, die ich von einem agilen Teammitglied erwarte, dass er aktiv versucht, die Regeln zu beeinflussen. Und anfangen tut das mit einer ganz einfachen Sache, dass ein Team sich ein Teamcharter gibt, dass es Regeln festlegt, wie die Arbeit und seine Zusammenarbeit mit der Umgebung ausgestaltet wird. Also Teamcharter für mich sind als Mindestdinge sind Definition of Done, Verhaltensregeln im Team, wenn nötig, dann Selbstverpflichtung gegenüber der Firma, was liefern wir und weitere Regeln der Selbstorganisation. Teamcharter kann ich natürlich nicht alleine machen. So Fragen, Selbstverpflichtung gegen der Firma muss natürlich auch irgendwo was mit der Richtung zu tun haben, was meine Aufgaben sind. Dann sage ich, ja, ich entwickle eine ganz tolle neue Variante von der bisherigen Software in Ruby und Rails. Ist zwar das erste Ruby-Projekt hier in der Firma, aber wir haben gerade Spaß dran, das geht auch nicht. Aber ich muss in der Interaktion mit meiner Umgebung muss ich versuchen, eine Verbesserung zu bewirken und sehen, was kann ich da beitragen, um die Firmenkultur helfen zu entwickeln. Ich glaube, das ist eine ziemliche Trivialität, wenn ich sage, dass agil nicht nur eine Sammlung von Techniken ist, sondern agil ist auch eine Denkweise. Ist auch eine Kultur, die wir entwickeln wollen. Und dass das eine nicht ohne das andere funktioniert. Es wird ziemlich an Dehydrierung eingehen, wenn man es nur versucht. Es gab am Anfang 2009 gab es einen lustigen Schlagabtausch, lustig, ich weiß nicht, zwischen Martin Fowler und Ken Schwaber. Und das lief darauf raus, dass der Martin Fowler gesagt hat, jetzt gibt es Flaccid Scrum. Jede Menge Scrum-Teams halten die Regeln ein und liefern trotzdem keine gute Software. Warum? Weil sie keine gute Definition of Done haben, weil sie keine guten Agile Engineering-Techniken anwenden. Stimmt auch. Es gibt Teams, die die Regeln einhalten und trotzdem keine gute Software machen. Umgekehrt gibt es auch Teams, die sagen, ich mache Flaccid XP. Also die haben irgendwie eine TDD, entwickeln sie das Richtige? Kümmern Sie sich ums Produkt. Ja, wenn Sie nur TDD machen, als isolierte Sache ist auch nicht genug. Wichtig ist es, einmal miteinander zu verbinden und sich dann auch mit der gesamten Kultur zu verbinden und dafür zu sorgen, dass dann das Feedback in beide Richtungen fließen kann. Dazu gehört auch der Aufbau von Vertrauen. Wenn ich mich für mein Produkt interessiere, dann arbeite ich auch dran, dass das Produkt besser wird mit meinen anderen Stakeholdern. Und es führt dann auch dazu, dass ich als jemand betrachtet werde, der ernst zu nehmen ist, wenn es um Diskussionen über das Produkt geht, über Scope, über Planung. Und das, sowas kann man ziemlich leicht wieder kaputt machen in beide Richtungen. Wenn ich sage, nee, interessiert mich alles nicht, ich fahre jetzt in Urlaub. Oder wenn beim ersten Fehler jemand den Kopf gewaschen kriegt. Oder wenn der untere den oberen fallen lässt. Beim zweiten Mal ist es nicht mehr so einfach, da drauf zu steigen. Mit Gewalt funktioniert es schon gar nicht. Ich möchte schließen mit einem Appell, das auch tatsächlich aktiv zu leben. Diese 7 Pillars. Sich für das Produkt zu interessieren, sich für die Wertschöpfung zu interessieren, zu kollaborieren, kontinuierlich an seiner eigenen Weiterentwicklung zu arbeiten, zu helfen, die Kultur der Firma zu verbessern und an der technischen Exzellenz. Es erfordert Mut und erfordert Aufwand. Danke.